Der Herbst hatte sich über die kleine Stadt gelegt, als Sarah und ich das Inserat entdeckten. Schon beim ersten Blick auf die Anzeige wurde uns klar, dass es sich um ein außergewöhnliches Angebot handelte. 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Doppelgarage und das Ganze voll möbliert. Und das für einen Preis, der deutlich unter dem Marktwert lag. Es war fast zu perfekt, zu glatt, zu verlockend. Sarah, die inzwischen im 5. Monat schwanger war, drückte den Ausdruck mit der Anzeige an ihre Brust, als hätte sie Angst, jemand könnte uns dieses Haus wegschnappen, wenn wir es zu lange ansehen. Michael, das ist genau das, was wir brauchen. Platz für uns beide, Platz fürs Baby, eine ruhige Gegend und schau dir mal den Preis an. Das klingt wie ein Geschenk. Ich konnte ihr Leuchten im Blick sehen und doch schlich sich in mir ein Widerstand ein. Meine Gedanken rasten. Niemand verkauft ein makelloses Haus dieser Größe so billig, es sei denn, etwas stimmte nicht. Ein Leck im Fundament, eine Termitenplage, vielleicht sogar ein kriminelles Verbrechen, das die Mauern befleckt hatte. Dennoch machte mich die Aussicht, unserem Kind ein echtes Zuhause bieten zu können, weich. Wir lebten noch in einer engen Stadtwohnung, kaum 60 Quadratmeter groß, und das schrumpfende Gefühl der stickigen Räume machte uns jeden Tag mehr zu schaffen. Wenige Tage später standen wir mit David Brown, dem Makler, vor der Einfahrt des Hauses. Das Gebäude ragte in der Nachmittagssonne auf, gepflegt, ohne einen einzigen Riss im Putz. Die Fenster waren sauber, die Dachziegel fest, der Vorgarten ordentlich gemäht. Ich musste zugeben, es war makellos. Der Besitzer möchte es einfach schnell loswerden, erklärte Brown, als er unsere ungläubigen Gesichter bemerkte. Er war ein Mann mittleren Alters mit leicht ergrautem Haar, der seine Mappe stets unter dem Arm trug. Robert Hughes hat es viele Jahre lang bewohnt. Ein anständiger Mann, etwas zurückgezogen, wenn Sie verstehen. Aber er wollte es unbedingt verkaufen, ohne großes Feilschen. Sarah runzelte die Stirn. Warum so dringend? Für so ein Haus würde er doch locker mehr verlangen können. Brown kratzte sich am Hinterkopf, als wäre ihm die Frage unangenehm. Er war eigen, ständig in Sorge, als würde ihn jemand beobachten. Immer wieder schaute er sich um, als folgte ihm ein unsichtbarer Schatten. Paranoid, möchte man fast sagen, aber nichts Illegales, keine Skandale. Nur eigenartig. Seine Stimme klang bemüht leicht, aber der kurze Moment, in dem er zu Boden sah, ließ mich aufhorchen. Sarah hingegen schien die Bemerkung beiseite zu schieben. Ihr Blick war auf die helle Eingangstür gerichtet, die wie eine Einladung wirkte. Wir betraten das Haus. Der Geruch von Holzpolitur lag in der Luft. Die Möbel waren modern und dennoch wohnlich, die Wände frisch gestrichen. In der Küche glänzten die Fliesen. Die Geräte wirkten neuwertig. Ich testete den Wasserhahn. Das Wasser floss klar und kräftig. Die Heizkörper waren warm, die Fenster dicht. Es gab keine Anzeichen für Feuchtigkeit oder Schimmel. Sehen Sie, sagte Brown, während er uns durch die Räume führte, alles in tadellosem Zustand. Hughes hat es gut gepflegt. Ich blieb im Wohnzimmer stehen, sah hinaus in den Garten, der mit rund 200 Quadratmetern Fläche großzügig war. Ein hoher Holzzaun schirmte das Grundstück von den Nachbarn ab. Keine Löcher, keine Verrottung. Alles wirkte, als sei es bereit für ein neues Kapitel. Unser Kapitel. Es ist perfekt, flüsterte Sarah und legte eine Hand auf ihren Bauch. Ich sah, wie sie sich vorstellte, dort im Garten mit unserem Kind zu sitzen. Trotzdem nagte es an mir. Und es gibt wirklich keine versteckten Mängel? Fragte ich Brown. Er hob die Hände. Wir haben alles geprüft. Statik, Elektrik, Rohrleitungen. Es gibt nichts, was sie beunruhigen müsste. Manchmal will jemand einfach nur einen Neuanfang. Das Wort Neuanfang hallte in meinem Kopf nach, während wir die Schlafzimmer betraten. Das Hauptschlafzimmer war groß, mit einem Schrank eingebaut an der Wand, massiv und aus dunklem Holz gefertigt. Er wirkte älter als die übrigen Möbel, als hätte er eine andere Zeit überdauert. Ich legte kurz die Hand an die Tür, ohne zu wissen, warum. Etwas in mir fröstelte. Doch Sarahs Lächeln war ansteckend. Sie ging die Treppen hinunter, lachte, sprach von Farben für das Kinderzimmer. Und ich, der immer zu viel nachdachte, konnte ihren Enthusiasmus kaum bremsen. Am Ende des Rundgangs standen wir wieder vor dem Haus. Brown reichte uns die Unterlagen. Wenn Sie zusagen, können Sie noch heute unterschreiben. Es wäre schade, wenn es jemand anderem in die Hände fiele. Sarah sah mich an, voller Hoffnung. Ich wusste, dass sie dieses Zuhause bereits als das ihre betrachtete, und in mir wuchs die Überzeugung, dass wir es riskieren mussten. Vielleicht war es tatsächlich nur ein glücklicher Zufall. Vielleicht war der niedrige Preis wirklich nur ein Zeichen der Eile des Vorbesitzers. »Wir nehmen es«, hörte ich meine eigene Stimme sagen. Sarah drückte meine Hand fest, und für einen Moment fühlte ich mich, als hätten wir die beste Entscheidung unseres Lebens getroffen. Doch tief in mir blieb eine kleine Stimme, leise, aber hartnäckig. Etwas stimmt nicht. Niemand gibt ein solches Haus ohne Grund auf. Wir sollten den Grund bald genug erfahren. Die ersten Tage nach dem Umzug verliefen beinahe unheimlich reibungslos. Der Lastwagen hatte unsere Möbel gebracht, auch wenn wir vieles von der Einrichtung des Hauses übernahmen. Sarah sortierte Geschirr in die glänzenden Schränke der Küche, während ich mich mit den sperrigen Kartons im Wohnzimmer abmühte. Es war das erste Mal, dass ich mich in einem Raum bewegte, ohne ständig mit den Ellenbogen gegen Wände zu stoßen oder über Möbel zu stolpern, wie es in unserer alten Wohnung fast täglich der Fall gewesen war. Hier war Platz. Viel Platz. Die Nachbarschaft lag still. Kein Straßenlärm, keine hupenden Autos, nur das gelegentliche Rascheln von Blättern, wenn der Wind durch die Bäume fuhr. Am Abend, als wir die ersten Teller auspackten, sagte Sarah leise: »Es ist so friedlich. Ich habe das Gefühl, wir sind weit weg von allem.« Ich nickte, aber in mir blieb der Zweifel. Robert Hughes, der Vorbesitzer, hatte das Haus überstürzt verlassen. Und obwohl wir jeden Raum akribisch überprüft hatten, blieb der Gedanke: Was, wenn wir etwas übersehen hatten? Ich erinnerte mich an den großen dunklen Schrank im Schlafzimmer. Er wirkte wie ein Fremdkörper, zu alt für das restliche Inventar, fast so, als gehöre er gar nicht hierher. Am dritten Tag nach unserem Einzug ging ich den Keller durch. Betonwände, trocken und rissfrei. Keine Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel, keine ungebetenen Tiere. Ich maß die Temperatur mit einem kleinen digitalen Gerät, das knapp 18 Grad zeigte. Angenehm kühl und konstant. Auch die Rohre schienen in bestem Zustand. Kein Tropfen, kein Geräusch von Druckschwankungen. Ich zwang mich, diese Routine ernst zu nehmen, weil ich überzeugt war, dass man einem Haus nur dann trauen konnte, wenn man es durch und durch kannte. Sarah richtete inzwischen das künftige Kinderzimmer ein. Die Wände waren hell gestrichen und sie hatte kleine Stofftiere auf die Fensterbank gestellt. »Es fühlt sich schon nach Zuhause an«, sagte sie, als ich die Tür öffnete und sie beim Auspacken beobachtete. Ihre Stimme klang warm, aber ich sah die Müdigkeit in ihrem Blick. Schwangerschaft und Umzug gleichzeitig zehrten an ihren Kräften. In den Nächten war die Stille beinahe beängstigend. Ich war an das gleichmäßige Rauschen der Stadt gewohnt gewesen, an das Hupen von Autos und das Dröhnen von Motoren. Hier hörte man nichts außer dem eigenen Atem. Wenn ich neben Sarah im Bett lag, konnte ich das gleichmäßige Pochen meines Herzens hören, als wäre der gesamte Raum nur dazu da, meinen Körpergeräuschen zu lauschen. Am siebten Abend saßen wir auf der Terrasse. Ein leichter Wind wehte und das Thermometer, das ich an der Wand befestigt hatte, zeigte 14 Grad an. Der Himmel war wolkenlos, der Mond schien hell über die Gärten hinweg. Sarah hielt eine Tasse Tee in den Händen und sagte: Vielleicht war es wirklich nur ein glücklicher Zufall, ein Mann, der schnell weg wollte, nichts weiter. Vielleicht, antwortete ich, doch meine Stimme klang nicht überzeugend. Ich erinnerte mich an die Worte des Maklers. Paranoid, ständig umsehend, als würde ihn jemand verfolgen. Warum sollte ein Mensch, der so viel Wert auf sein Heim legte, es zu einem Spottpreis weggeben? In dieser Nacht passierte es zum ersten Mal. Ich hatte noch lange an Unterlagen für die Arbeit gesessen, während Sarah bereits schlief. Kurz nach Mitternacht legte ich die Stifte beiseite, blies die Kerze aus und ging ins Schlafzimmer. Der Raum war dunkel, nur der schwache Schein der Straßenlaterne drang durch die Vorhänge. Sarah lag auf der Seite, das Gesicht entspannt, die Hände beschützend auf ihrem Bauch. Ich beugte mich hinunter, küsste ihre Stirn und legte mich neben sie. Kaum hatte ich die Augen geschlossen, da ertönte ein Geräusch. Ein dumpfes, schweres Klopfen, als würde jemand mit der Faust gegen Holz schlagen. Meine Augen rissen auf. Das Herz hämmerte mir in der Brust. Ich richtete mich auf und lauschte. Das Geräusch war eindeutig real, tief, vibrierend. Ich sah zu Sarah. Sie schlief tief, ungerührt, so wie ich sie kannte. Kein Donner, kein Sturm hätte sie wecken können. Ich hingegen war hellwach. Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Woher kam dieses Geräusch? War jemand im Haus? Langsam stand ich auf, die nackten Füße auf dem kalten Holzfußboden. Das Knarren der Dielen unter meinem Gewicht ließ den Raum noch stiller wirken. Ich ging zum Fenster, öffnete die Vorhänge einen Spalt, doch draußen war nichts. Keine Bewegung, kein Schatten. Das Klopfen musste von drinnen gekommen sein. Ich drehte den Kopf zur Zimmertür, die verschlossen war, dann zum Schrank. Eine Kälte kroch mir den Rücken hoch. Das Geräusch hatte sich angehört, als käme es von dort. Ich griff nach dem Baseballschläger, den ich für den Notfall neben das Bett gestellt hatte. In der Stadt war das eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Hier auf dem Land schien es lächerlich. Doch jetzt fühlte sich das kalte Metall in meiner Hand wie die einzige Sicherheit an. Ich trat an den Schrank heran. Der Schatten, den er in der Dunkelheit warf, wirkte übermächtig. Meine Finger lagen auf der kalten Klinke, während ich horchte. Doch es blieb still. Kein weiteres Klopfen. Nur mein eigener Atem. Ein Teil von mir wollte die Tür einfach schließen und wieder ins Bett gehen. Doch ein anderer Teil, stärker und hartnäckiger, drängte mich. Wenn ich es jetzt nicht überprüfte, würde ich die ganze Nacht kein Auge zutun. Mit angehaltenem Atem öffnete ich die Schranktür. Die Schranktür schwang langsam auf, als würde sie sich widersetzen. Meine Finger verkrampften sich um den Baseballschläger, während das Holz leise knarrte. Ich erwartete, Kleidung zu sehen, die dicht aneinander gedrängt hing, vielleicht noch ein paar Umzugskartons, die wir dort abgestellt hatten. Doch stattdessen erblickte ich Dunkelheit. Eine tiefe Schwärze, die selbst im matten Licht der Nachttischlampe undurchdringlich blieb. Mein Atem stockte, als ich mich vorbeugte, die Augen angestrengt weit geöffnet. Nur ein Schrank, murmelte ich mir selbst zu, fast flehend, als könnte die eigene Stimme die Furcht vertreiben. Ich schob vorsichtig die Hemden und Jacken beiseite, doch dann geschah etwas, das meine Gedanken einfrieren ließ. Aus der Dunkelheit streckte sich eine Hand hervor. Sie sah aus wie meine eigene. Noch bevor ich reagieren konnte, packte sie mein Handgelenk mit einer Kraft, die mir sofort den Schläger aus den Fingern riss. Ich wollte schreien, doch kein Laut kam über meine Lippen. In der nächsten Sekunde wurde ich mit solcher Wucht in die Dunkelheit gezerrt, dass mir der Atem aus der Brust wich. Die Welt kippte. Es war, als würde ich durch kaltes Wasser gezogen, doch meine Haut blieb trocken. Ein Moment, dann ein Sturz. Ich fiel, stolperte, schlug hart auf einen Boden, den ich nicht sehen konnte. Um mich herum nur Finsternis, so dicht, dass ich nicht einmal meine Hände vor den Augen erkennen konnte. Ich sprang auf, Herzrasen, kalter Schweiß auf der Stirn. »Sarah!« rief ich, doch meine Stimme hallte seltsam verzerrt, als würde sie von unendlichen Stoffbahnen geschluckt. Ich drehte mich im Kreis, streckte die Hände aus, spürte aber nichts als glatten, kühlen Stoff. Jacken, Hemden, Kleider. Endlos. Es war unmöglich. Der Schrank war in Wirklichkeit kaum 2 Meter breit und doch wirkte es, als sei ich in einen ganzen Wald aus Kleidung gefallen. Ich schob mich tastend vorwärts. Jeder Schritt knisterte auf dem unsichtbaren Boden, der hart und eben war, nicht das weiche Teppichstück, das eigentlich im Schrank lag. Ich lief 10, vielleicht 20 Schritte und immer noch nichts außer hängendem Stoff. Ein unnatürlich süßlicher Geruch lag in der Luft, so schwer, dass mir der Magen flau wurde. Meine Gedanken überschlugen sich. Vielleicht träumte ich. Vielleicht war dies ein Albtraum, geboren aus der ständigen Anspannung der letzten Tage. Doch meine Handflächen fühlten die raue Struktur der Stoffe, meine Füße den kalten Untergrund, meine Brust den brennenden Schmerz des schnellen Atems. Das war kein Traum. Ein Geräusch ließ mich erstarren. Ein dumpfes Klopfen, das von irgendwoher kam, nicht laut, aber rhythmisch, wie ein Herzschlag. Ich versuchte, die Richtung zu bestimmen, doch es hallte von allen Seiten zurück. Dann ein zweites Geräusch. Schritte. Sie waren schwer, schleppend, als würde jemand barfuß über Beton gehen. »Wer ist da?« rief ich. Meine Stimme brach in der Dunkelheit. Keine Antwort, nur das stetige Näherkommen. Ich wich zurück, stieß gegen Stoff, der kalt und klamm an meiner Haut klebte. Mein Herz pochte, als wollte es meine Rippen sprengen. Dann plötzlich eine Bewegung. Etwas huschte zwischen den Kleiderreihen, schnell, viel zu schnell, und ich konnte nur den Schatten einer Gestalt erahnen. Ich riss meine Arme nach vorne, schlug ins Leere, stolperte weiter zurück. Das Geräusch der Schritte stoppte. Für einen Moment herrschte absolute Stille, so erdrückend, dass ich meinte, mein Trommelfell würde platzen. Dann spürte ich den Atem. Direkt vor meinem Gesicht, kalt und schwer, als atmete jemand mich an. »Was willst du?« Meine Stimme zitterte, kaum mehr als ein Flüstern. Die Antwort war kein Wort, sondern eine Bewegung. Zwei Hände griffen nach meinen Schultern, krallenartig, und stießen mich hart zur Seite. Ich fiel, prallte auf den Boden und rollte mich ab. Die Hände verschwanden, doch das Gefühl blieb eingebrannt in meiner Haut. Verzweifelt tastete ich nach einer Wand, nach einem Ausweg. Und da war er. Eine glatte, harte Fläche. Ich schlug mit der Faust dagegen, spürte das Vibrieren unter meiner Haut. Ein Türrahmen. Hastig tastete ich nach einer Klinke, doch da war nichts. Nur kaltes Holz. Ich klopfte, trat dagegen, hämmerte mit aller Kraft, während mein Herz raste. Dann geschah etwas Unerwartetes. Die Fläche gab nach. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel durch die Wand hindurch, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Hart schlug ich auf Beton auf. Meine Hände schürften auf, der Schmerz riss mich zurück in die Realität. Ich hob den Kopf. Über mir flackerte eine nackte Glühbirne, an einem Draht von der Decke hängend. Der Raum war leer, die Wände aus grauem Beton, feucht und kalt. Und in der Ecke saß Sarah. Doch es war nicht die Sarah, die ich vor wenigen Minuten im Schlafzimmer zurückgelassen hatte. Diese Frau war abgemagert, ihr Haar verfilzt, ihre Kleidung schmutzig und zerrissen. Der Bauch wölbte sich grotesk unter dem zerrissenen Stoff, größer als er eigentlich sein sollte. Ihre Augen waren weit aufgerissen, voller Angst, als sie mich erblickte. »Bleib weg von mir!« schrie sie. Ihre Stimme ein raues, verzweifeltes Knurren. Ich erstarrte, unfähig, einen Schritt zu tun. Ihre Worte hallten in dem kahlen Betonraum wieder wie Messer, die an den Wänden kratzten. »Bleib weg von mir!« Diese Stimme war Sarahs. Und doch lag darin eine Verzweiflung, die ich nie zuvor gehört hatte. Ich hob beschwichtigend die Hände, machte einen Schritt vorwärts, doch sie zog sich sofort enger an die Wand, den Bauch schützend mit beiden Armen. »Sarah, ich bin's, Michael«, versuchte ich leise und sanft. »Ich würde dir niemals etwas antun.« Sie schüttelte heftig den Kopf, Tränen liefen über ihr verschmutztes Gesicht. »Du weißt genau, was du getan hast. Spiel mir nichts vor.« Ich wollte etwas erwidern, da quietschte es hinter mir. Ein metallisches Knarren, so roh und bedrohlich, dass mir das Blut in den Adern gefror. Langsam drehte ich mich um. Dort, wo eben noch eine kahle Wand war, klaffte nun eine schwere Stahltür. Sie öffnete sich knirschend und aus dem dunklen Gang dahinter trat eine Gestalt hervor. Mein Herz stockte. Es war, als stünde ich vor einem Spiegel. Der Mann, der da heraustrat, hatte mein Gesicht, meine Augen, meine Haltung. Doch seine Lippen verzogen sich zu einem Ausdruck reiner Wut und in seiner Hand hielt er eine Schrotflinte. »Wie bist du hier reingekommen?« Seine Stimme war meine Stimme, tief und doch schneidend, voller Zorn. Ich wich zurück, suchte Halt an der kalten Betonwand. Sarah stieß einen erstickten Schrei aus und kauerte sich noch tiefer zusammen. Mein Doppelgänger richtete den Lauf direkt auf mich. »Antwort mir!« brüllte er. Doch meine Kehle war wie zugeschnürt. Alles in mir schrie nach Flucht. Doch wohin? Der Raum hatte keine Fenster, nur diese eine Tür, die nun von ihm blockiert wurde. Ich spürte den kalten Schweiß in meinem Nacken, meine Hände zitterten. Plötzlich, fast instinktiv, wandte ich mich wieder dem Schrank zu. Er stand am anderen Ende des Raumes, so fehl am Platz wie zuvor in unserem Schlafzimmer. Dunkles Holz, verschlossen, still. Meine einzige Chance. Mit einem Ruck stieß ich mich von der Wand ab, rannte los, hörte, wie der Abzug der Flinte klickte. Ein ohrenbetäubender Knall ließ die Luft erzittern, Staub rieselte von der Decke. Das Projektil schlug in die Wand neben mir ein, Steinsplitter kratzten über meine Haut. Ich erreichte den Schrank, riss die Tür auf und stürzte hinein. Ein zweiter Schuss dröhnte hinter mir, doch die Dunkelheit verschluckte mich bereits. Die Tür knallte zu, und sofort war da wieder dieses unnatürliche Nichts. Kein Raum, kein Boden, nur endlose Schwärze und der Geruch von altem Stoff. Atemlos stolperte ich nach vorne. Wieder hingen Kleidungsstücke dicht an dicht, Hosenbeine, Mäntel, Hemden. Ich riss sie beiseite, doch sie schienen endlos zu sein, als wucherten sie nach. Jeder Schritt, den ich tat, ließ das Gefühl wachsen, dass der Schrank größer war als jede Halle. Ich zählte meine Schritte. 10, 20, 30. Normalerweise hätte ich längst eine Wand erreichen müssen. Stattdessen fühlte ich nur immer neue Stofflagen, kalt und feucht, die mir gegen das Gesicht schlugen. Mein Herz hämmerte und meine Kehle brannte von der trockenen Luft. »Sarah!« rief ich. Nichts. Kein Echo, keine Antwort. Nur das Rascheln der Kleider, als bewegten sie sich von allein. Nach einer Weile blieb ich stehen, zwang mich, ruhig zu atmen. Ich erinnerte mich an einen Artikel über Höhlenforscher, die im Dunkeln die Orientierung verlieren, selbst wenn sie nur wenige Schritte von einem Ausgang entfernt sind. Vielleicht war das hier ähnlich. Vielleicht spielte mir die Schwärze nur Streiche. Ich streckte beide Arme aus, tastete systematisch nach links, dann nach rechts. Nichts als Stoff. Wieder nach vorne, wieder zur Seite. Es war, als sei ich inmitten eines unendlichen Waldes aus Kleidung gefangen. Ein Laut ließ mich erstarren. Es klang wie ein fernes Flüstern, vielstimmig, kaum verständlich. Dann wurde es klarer. »Komm zu uns!« Die Worte waren schwach, aber sie trugen meine Stimme. Panik kroch in mir hoch. Ich rannte los, riss Kleidung beiseite, stolperte, fiel, rappelte mich wieder auf. Das Flüstern wurde lauter, von allen Seiten, immer wieder dieselben Worte. »Komm zu uns!« Schließlich stieß ich gegen etwas Hartes. Eine Wand. Mit aller Kraft hämmerte ich darauf ein, meine Fäuste pochten, die Haut platzte auf, dann Bewegung. Die Fläche gab nach, als hätte jemand auf der anderen Seite geöffnet. Ich stolperte hindurch, fiel erneut zu Boden, diesmal auf kalten Beton. Über mir flackerte eine einzelne Glühbirne. Wieder ein Raum. Wieder fremd. Ich hob den Kopf und sah Füße vor mir. Langsam blickte ich auf. Vor mir stand Sarah. Doch sie war nicht die Frau, die ich zurückgelassen hatte. Ihr Haar hing wirr, ihre Haut war von Schmutz verkrustet und ihre Kleidung war zerrissen. Sie roch nach Verfall, nach etwas, das nicht mehr lebendig war. Sie starrte mich an, und in ihren Augen lag etwas, das ich niemals zuvor gesehen hatte. Furcht vor mir. Ich stand auf, schwankend, die Knie noch weich vom Sturz. Die Luft roch nach feuchtem Beton und Schimmel, und das schwache Licht der nackten Glühbirne ließ den Raum wie eine Zelle wirken. Sarah kauerte in der Ecke, die Arme über den Bauch verschränkt. Doch sie war nicht die Sarah, die ich in unserem Bett zurückgelassen hatte. Ihr Gesicht war eingefallen, ihre Lippen aufgesprungen, ihre Haut voller Schmutz. Die Kleidung hing in Fetzen an ihr, und durch die Risse spannte sich der Bauch grotesk hervor, als sei die Schwangerschaft weiter fortgeschritten, als sie hätte sein dürfen. Sarah? Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Was ist mit dir passiert? Ihre Augen weiteten sich, und in ihnen glomm ein Ausdruck, der mich härter traf, als jede Kugel hätte treffen können. Angst vor mir. Nenn mich nicht so, keuchte sie. Du weißt, was du getan hast. Ich habe nichts getan, widersprach ich, trat vorsichtig einen Schritt vorwärts. Sie schrie auf, als hätte ich ihr ein Messer entgegengehalten. Bleib weg von mir. Genügt es dir nicht? Hast du nicht schon alles genommen? Verwirrung und Schmerz brannten in mir. Ich verstehe nicht. Ich will dir helfen. Noch ehe ich weitere Worte finden konnte, kam Bewegung von der Tür. Ein metallisches Quietschen schnitt durch die Stille. Langsam, schwer, schwang die Stahltür auf. Ich drehte mich. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Aus dem Dunkel des Ganges trat eine Gestalt, schwer bewaffnet, die Flinte fest im Griff. Mein Magen verkrampfte sich, als ich erkannte, wessen Gesicht mich anstarrte. Es war meines. Jedes Detail stimmte. Die Linien der Stirn, der Schnitt des Kiefers, sogar das kleine Muttermal am Hals. Doch seine Augen funkelten kalt, erfüllt von einem Hass, den ich nicht kannte. »Wie bist du hierher gekommen?« fauchte er mit meiner Stimme. Ich wich zurück, stieß gegen die kalte Betonwand. Sarah stieß ein Wimmern aus, das die Luft zerschnitt. Ihr Blick huschte zwischen uns beiden hin und her, voller Fassungslosigkeit. »Antwort mir!« brüllte er, und der Schall seiner Stimme ließ das Licht der Glühbirne erzittern. »Ich weiß es nicht«, brachte ich hervor, meine Hände erhoben, so als könnte Geste allein mein Leben retten. »Ich habe den Schrank geöffnet, und plötzlich war ich hier.« Sein Finger legte sich drohend an den Abzug. »Lügner! Niemand kommt hierher ohne Grund!« Die Flinte richtete sich direkt auf meine Brust. Mein Atem stockte, mein Körper erstarrte. Instinkt sagte mir, dass ich nicht verhandeln konnte. Ich musste fliehen. Mein Blick huschte durch den Raum. Die einzige Möglichkeit war der Schrank, der unheilvolle Fremdkörper, der dort in der Ecke stand wie ein Wächter. Er wirkte fehl am Platz, so massiv und dunkel, dass er alles andere überragte. Ich sammelte all meine Kraft, stieß mich von der Wand ab und rannte. Der erste Schuss donnerte durch den Raum, Staub rieselte von der Decke, ein Splitter ritzte meine Wange. Sarah schrie auf. Der zweite Schuss dröhnte, als ich die Schranktür erreichte. Ein stechender Schmerz fuhr durch meinen Arm, aber ich schaffte es, die Tür aufzureißen. Dahinter wartete keine Rückwand, nur schwarze Tiefe. Ich sprang hinein, die Tür schlug hinter mir zu. Sofort verschluckte mich das Nichts. Wieder umgab mich der süßliche Geruch alter Kleidung, wieder fühlte ich endlose Stoffbahnen an meiner Haut. Ich stolperte weiter, hörte nur meinen Herzschlag. Doch dann war da ein weiteres Geräusch. Schritte, schwer, unregelmäßig, schlurfend. Ich hielt inne, lauschte. Sie kamen näher, in dieser endlosen Dunkelheit, in der es keine Richtung gab. Dann hörte ich eine Stimme. »Komm zu uns«, hauchte es. Es war meine Stimme. Ich wirbelte herum, aber da war nichts, nur Stoff, der sich wie lebendig bewegte. Dann wieder, von einer anderen Seite. »Komm zu uns«. Mein Atem ging schneller. Panik griff nach mir. Ich rannte los. Schlug die Kleidung zur Seite, stolperte über nichts, fiel, rappelte mich auf. Immer wieder dieselben Worte. lauter, eindringlicher. Dutzende meiner Stimmen, die aus allen Richtungen flüsterten. »Lasst mich in Ruhe!« schrie ich. Meine Stimme brach. Doch die Stimmen antworteten nur im Chor. »Komm zu uns!« Ich lief, bis meine Lunge brannte. Lief, als würde die Dunkelheit selbst mich verschlingen. Plötzlich stieß ich wieder gegen etwas Hartes. Eine Wand. Ich tastete mit den Händen, suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Da, eine glatte Fläche, Holz, eine Tür. Ich hämmerte mit den Fäusten dagegen, jede Bewegung schmerzte, Blut rann über meine Knöchel. »Bitte, öffne dich!« flehte ich, während hinter mir die Stimmen näher kamen. Dann, mit einem Ruck, gab die Tür nach. Ich stürzte hindurch, fiel erneut auf kalten Boden. Als ich den Kopf hob, erblickte ich Licht. Doch diesmal war es nicht der vertraute Raum unseres Schlafzimmers. Es war etwas anderes, etwas noch Fremderes. Ich lag keuchend auf dem Boden, die Hände aufgescheuert, die Brust brennend von der Anstrengung. Das Licht hier war schwach und flackernd, als stamme es von einer einzelnen Glühbirne, die kurz vor dem Durchbrennen stand. Ich hob den Kopf und ließ meinen Blick über die Umgebung schweifen. Betonwände, karg, feucht, mit dunklen Flecken. In einer Ecke lag eine alte Matratze, ausgefranst, von Schimmel befallen. Es war nicht der Raum, in dem ich eben noch gewesen war. Für einen Augenblick verspürte ich Erleichterung. Ich war entkommen, hatte dem Schuss, dem Zorn meines Doppelgängers entgegentreten und überlebt. Doch die Erleichterung war brüchig, kaum spürbar, denn sofort meldete sich das beklemmende Gefühl zurück, dass ich in eine Falle getappt war, die größer war, als ich begreifen konnte. Hinter mir stand der Schrank, offen. Die Tür schwang leicht hin und her, als bewege sie ein Wind, der nicht existierte. Dahinter lag wieder jene Dunkelheit, die endlos schien. Ich wusste, dass ich dorthin zurück müsste, wenn ich irgendeine Chance haben wollte, Sarah wiederzufinden. Meine Sarah, nicht die verstörende Gestalt, die ich eben gesehen hatte. Ich zwang mich aufzustehen. Meine Beine zitterten, aber ich bewegte mich auf den Schrank zu. Kaum, dass ich die Tür mit den Fingerspitzen berührte, überlief mich eine Gänsehaut. Es fühlte sich an, als würde ich gegen kaltes Fleisch drücken, statt gegen Holz. Ich schluckte hart. Dann trat ich hinein. Sofort verschluckte mich wieder die Schwärze. Die Kleidung hing wie zuvor in endlosen Reihen, aber diesmal war etwas anders. Ich hörte Geräusche. Nicht nur das Rascheln des Stoffs, sondern schnelle, hastige Schritte. Es klang, als liefen mehrere Gestalten barfuß über Stein. »Wer ist da?« rief ich. Doch meine Stimme klang fremd, hohl, so als würde sie von den Kleiderschichten verschluckt. Keine Antwort, nur Schritte, die näher kamen. Dann ein Wispern, kaum hörbar, aber unverkennbar. »Schließ dich uns an!« Ich fuhr herum, doch da war nichts. Ich rannte vorwärts, stolperte durch die Dunkelheit, die Kleidung schlug mir ins Gesicht. Wieder die Stimmen. Diesmal lauter, aus allen Richtungen. Schließ dich uns an! Mein Herz raste, mein Atem ging stoßweise. Ich versuchte, das Geräusch zu ignorieren, mich auf das Tasten nach einer Wand zu konzentrieren. Doch je weiter ich ging, desto lauter wurde das Wispern, bis es zu einem Chor anschwoll. Und jede Stimme war meine eigene. Panik packte mich. Ich rannte, ohne Ziel. Nur weg von dem, was sich näherte. Dann plötzlich ein Knall, wie von Holz, das gegen Holz schlägt. Vor mir tauchte eine Tür auf, so real, dass ich fast hineinlief. Mit zitternden Händen packte ich die Klinke, riss sie herunter und stolperte hindurch. Ich fiel hart auf den Boden. Diesmal landete ich auf Holz, nicht auf Beton. Als ich den Kopf hob, erkannte ich das Schlafzimmer. Unser Schlafzimmer. Der Nachttisch stand da, die Lampe leuchtete schwach, das Bett war ordentlich gemacht. Für einen Moment glaubte ich, es geschafft zu haben. Doch mein Blick fiel auf die Decke und meine Hoffnung zerbrach. Etwas regte sich dort oben, bewegte sich langsam, kriechend. ein dunkler Körper mit langen, spindeldürren Beinen. 8 von ihnen, die sich lautlos über die Holzpaneele bewegten. Mein Herz setzte aus, als ich den Kopf dieses Wesens sah. Es war nicht das Gesicht einer Spinne. Es war Sarahs Gesicht. Ihr Haar hing in Strähnen, ihre Augen glühten in einem kranken, unnatürlichen Licht, und ihre Lippen verzogen sich zu einem grinsenden Lächeln, das ich nie zuvor bei ihr gesehen hatte. »Da bist du ja«, flüsterte sie mit Sarahs Stimme. Aber etwas darin war falsch, zu tief, zu zischend. Ich stolperte rückwärts, die Hände erhoben. »Du bist nicht Sarah«, keuchte ich, doch das Wesen lachte. Ein widerliches, schrilles Lachen, das mir durch Mark und Bein ging. »Ich bin deine Frau«, hauchte es, »und du wirst bleiben, für immer.« Ein Faden aus klebriger Flüssigkeit schoss aus ihrem Mund, traf meine Brust und klebte sofort fest. Ich versuchte, ihn abzureißen, doch er hielt mich wie Eisenketten. Das Wesen zog an dem Faden, langsam, unerbittlich, und ich rutschte über den Boden auf die Decke zu. Ich schrie, riss an dem klebrigen Strang, doch es war zwecklos. Die Beine des Wesens krallten sich tiefer in die Decke und das Grinsen in Sarahs Gesicht wurde breiter, monströser. »Ein guter Ehemann versorgt seine Frau«, sagte es, »und ich bin sehr, sehr hungrig.« Die Dunkelheit um mich herum schien dichter zu werden, die Luft schwerer. Ich fühlte mich wie eine Fliege, gefangen im Netz. Und in diesem Moment verstand ich, das war nicht nur ein Schrank, es war ein Tor. Ein Tor zu etwas, das nicht menschlich war und nie hätte in unsere Welt gelangen dürfen. Der Faden zog an mir, unerbittlich, als hätte er das Gewicht von Eisenketten. Meine Hände klammerten sich verzweifelt daran, rissen und zogen, doch je stärker ich kämpfte, desto fester klebte er an meiner Brust. Tropfen einer zähen Flüssigkeit fielen von der Decke auf meinen Hals und brannten wie Säure auf der Haut. Ich biss die Zähne zusammen und stieß ein unterdrücktes Keuchen aus. Über mir regte sich die Kreatur, langsam, bedrohlich, wie eine Katze, die mit ihrer Beute spielt. Ihr Gesicht war das meiner Frau, aber verdreht in einer grausamen Fratze. Ihre Lippen verzogen sich zu einem breiten Lächeln, während die langen Beine über die Holzpaneele der Decke tappten. Jede Bewegung ließ ein schauriges Knacken ertönen, als sei das Haus selbst dabei, unter ihrem Gewicht zu brechen. »Hast du mich vermisst?«, hauchte sie mit Sarahs Stimme. Doch der Klang war verzerrt, zu tief, als käme er aus einem hohlen Rohr. »Du bist nicht sie«, schrie ich, während ich verzweifelt versuchte, den Faden von mir zu reißen. Die Kreatur lachte. Es war ein widerliches, kehliges Lachen, das mir durch den Schädel vibrierte. »Ich bin alles, was du jemals geliebt hast«, zischte sie. »Und ich bin hungrig.« Sie zog stärker. Meine Füße schrammten über die Holzdielen und meine Fingernägel brachen, als ich den Boden zu packen versuchte. Schweiß rann mir in die Augen, das Herz raste. Ich wusste, dass ich keine Kraft mehr lange aufbringen konnte. Plötzlich ertönte ein Krachen. Die Tür des Schlafzimmers barst, Holzsplitter flogen durch den Raum. Aus der Dunkelheit kroch etwas herein. Ein Gebilde aus unzähligen Armen und Beinen, das sich mit einer unnatürlichen Geschwindigkeit bewegte. Seine Haut war grau und auf ihr klebten Gesichter. Viele Gesichter. Sie alle trugen mein Antlitz, mit leeren Augen und aufgerissenen Mündern. »Schließ dich uns an«, riefen sie im Chor. Jede Stimme meine eigene, aber ausgehöhlt, gebrochen, voller Wahnsinn. Die Spinnenfrau fauchte auf, ein Geräusch wie von Metall, das über Stein kratzt. Sie spannte ihre Beine und sprang zur Seite, als das vielgesichtige Wesen sich mit einem Satz auf sie stürzte. Die beiden Kreaturen krachten zusammen und der Raum bebte unter ihrem Gewicht. Ich nutzte den Moment. Der Faden, der mich hielt, lockerte sich, als die Spinnenfrau ihren Halt verlor. Mit einem letzten Ruck riss ich mich frei. Der Strang klebte noch an meiner Haut, aber er hielt mich nicht länger fest. Ich stolperte zurück, atmete schwer, während ich die beiden Monster im Kampf beobachtete. Das vielgesichtige Wesen packte die Spinnenfrau mit dutzenden Armen, während sie mit ihren langen Beinen zustach. Jeder Stoß durchbohrte ein Gesicht, doch anstatt das Wesen zu schwächen, ließ es nur noch mehr Stimmen erklingen. Ein unheimlicher Chor erfüllte den Raum, und ich musste mir die Ohren zuhalten, um nicht wahnsinnig zu werden. Die Spinnenfrau schrie, als eines ihrer Beine unter dem Gewicht zerbrach. Sie versuchte zu fliehen, kletterte die Wand hinauf, doch das vielgesichtige Monster packte sie am Leib und riss sie zu Boden. Mit einem schmatzenden Geräusch brach ihre Körperhülle auf und eine Flut kleinerer Kreaturen ergoss sich über den Boden. Dutzende, nein hunderte winziger Spinnenwesen, jedes mit einem grotesken kindlichen Gesicht, quollen aus ihr heraus und stürmten kreischend in alle Richtungen. Mein Magen drehte sich um, als ich das sah. Ich stolperte rückwärts, bis mein Rücken gegen den Schrank stieß. Ich wusste, was ich tun musste, auch wenn es mich erneut in die Finsternis werfen würde. Alles war besser, als hier zwischen diesen Monstern zerrissen zu werden. Ich riss die Schranktür auf. Dahinter wartete wieder nichts als Schwärze. Die Stimmen im Zimmer schwollen an, das Getrampel der vielen Beine dröhnte in meinen Ohren, während die kleineren Wesen in Wellen über den Boden krochen. Sie kamen direkt auf mich zu. »Nein!« schrie ich, sprang in die Dunkelheit und schlug die Tür hinter mir zu. Sofort war da wieder die Stille, so dicht, dass sie fast körperlich spürbar war. Nur mein Atem füllte die Leere, hektisch, stoßweise. Ich stolperte einige Schritte nach vorne, dann ließ ich mich auf die Knie fallen. Meine Hände zitterten unkontrolliert, der Schweiß rann in Strömen über mein Gesicht. Ich war entkommen. Doch ich wusste auch, es war kein Entkommen. Der Schrank war ein Tor, ein endloser Schlund, der mich von einer Hölle in die nächste warf. Jede Tür führte tiefer, nie zurück. Und irgendwo da draußen war noch immer mein Doppelgänger. Frei, mit meinem Gesicht, meinem Leben. Ich schloss die Augen, drückte die Hände auf die Ohren, doch die Worte hallten nach, als stünden die Stimmen direkt neben mir. Schließ dich uns an. Die Dunkelheit war vollkommen. Ich hatte das Gefühl, als sei ich nicht nur von ihr umgeben, sondern als würde sie durch meine Haut in mich hineinkriechen. Jeder Atemzug brannte in meiner Kehle, und der Geruch von altem, modrigem Stoff hing in der Luft, als würde ich in einem jahrhundertealten Dachboden gefangen sein. Ich setzte mich auf die Knie, legte die Hände auf den Boden und spürte glattes Holz. Doch je weiter ich die Finger ausstreckte, desto mehr verwandelte sich die Fläche in etwas Weiches. Kleider, die an meinen Handflächen klebten, kalt und klamm. Ich rappelte mich hoch und zwang meine Beine, mich weiterzutragen. Jeder Schritt war schwerer als der vorige. Ich zählte sie, um nicht den Verstand zu verlieren. 10, 20, 30. Doch nichts änderte sich. Der Schrank dehnte sich aus wie ein endloser Korridor, ein Labyrinth ohne Anfang und Ende. Einmal hielt ich inne, legte die Stirn gegen den Stoff eines Mantels und atmete tief ein. »Es ist nur ein Schrank«, murmelte ich. »Nur ein Schrank, und jeder Schrank hat eine Wand.« Doch die Worte wirkten lächerlich, während ich sie sprach. Ich wusste längst, dass dies kein normaler Raum war. Die Stimmen, die mich zuvor verfolgt hatten, waren verstummt, doch ihre Abwesenheit war nicht weniger grausam. Es war, als hielte die Finsternis den Atem an, lauernd, geduldig, bereit, mich mit einem einzigen Laut endgültig in den Wahnsinn zu treiben. Nach einer gefühlten Ewigkeit blieb ich stehen. Meine Beine zitterten, die Knie drohten nachzugeben. Ich ließ mich nieder, zog die Beine an die Brust und stützte den Kopf in die Hände. In der Stille hörte ich mein Herzschlag donnern, unregelmäßig, schneller als er sollte. Ich spürte, wie der Ort an mir zehrte. Nicht nur an meinem Körper, sondern auch an meinem Willen. Ich begann zu zweifeln, ob es noch Sinn hatte, weiterzugehen. Vielleicht gab es keinen Ausweg. Vielleicht war dies mein Schicksal, hier für immer zu wandeln, umgeben von endloser Dunkelheit und den Stoffresten unbekannter Herkunft. Ein ewiges Gefängnis, das mir vorgaukelte, Türen zu öffnen, nur um mich von einer Hölle in die nächste zu stoßen. Doch dann, in der Schwärze, bildete sich ein Gedanke. Wenn es mir schon nicht gelang, einen Ausweg zu finden, so konnte ich wenigstens versuchen, die Regeln dieses Ortes zu begreifen. Ich legte die Handflächen fest an die hängenden Kleidungsstücke und bewegte mich langsam, systematisch, Schritt für Schritt, immer in einer Linie, damit ich mich nicht im Kreis bewegte. Es fühlte sich an wie Stunden. Meine Lippen waren trocken, die Kehle brannte und jeder Atemzug schmerzte. Ich begann zu halluzinieren, glaubte, schwache Lichter im Augenwinkel zu sehen, die verschwanden, sobald ich den Kopf drehte. Manchmal spürte ich auch Atem an meinem Nacken, kalt und flach, doch da war niemand, wenn ich die Hand ausstreckte. Schließlich gab ich nach. Ich ließ mich auf den Boden sinken, streckte mich aus und starrte in die Dunkelheit. Ich fragte mich, ob ich schon längst tot war, ob dieser Ort nicht die Zwischenstation in ein Reich war, das jenseits von Leben und Tod lag. Vielleicht war ich in einer Art Fegefeuer, gefangen in einer Prüfung, die niemand bestehen konnte. Der Gedanke war verführerisch, fast tröstlich. Wenn ich schon sterben musste, dann würde ich mich nicht mehr wehren. Ich schloss die Augen, ließ meine Arme schlaff zu Boden sinken. Doch genau in diesem Moment stieß meine Hand gegen etwas Hartes, meine Augen rissen auf. Ich tastete, die Finger glitten über eine Fläche. Glatt, kühl, fest. Eine Wand. Mein Herz setzte einen Schlag aus, dann begann es rasend zu schlagen. Ich tastete weiter. Und da war es. Eine Türklinke. Meine Kehle schnürte sich zu, als ich sie umfasste. Hoffnung stieg in mir auf, aber sie war mit Furcht vermischt. Jede Tür konnte zu etwas führen, das schlimmer war als das, was ich gerade hinter mir gelassen hatte. Doch ich wusste auch, wenn ich blieb, würde mich der Schrank irgendwann verschlingen, Stück für Stück, bis nichts von mir übrig war. Mit bebender Hand drückte ich die Klinke herunter. Sie bewegte sich schwerfällig, als würde etwas auf der anderen Seite widerstehen. Dann gab sie nach. Ein Spalt öffnete sich und ein schwacher Lichtstrahl fiel in die Dunkelheit. Ich hielt den Atem an. Schritte hallten von der anderen Seite. Langsam, bedächtig, als wüsste die Gestalt hinter der Tür, dass ich hier war. Ich fror ein, unfähig, mich zu bewegen. Die Tür öffnete sich weiter. Der Lichtstrahl wurde breiter. Ich spürte die Präsenz dahinter. Groß, fremd, bedrohlich. Und da verstand ich. Dies war nicht einfach eine Flucht. Jeder Ausgang war ein Glücksspiel. Und diesmal könnte der Einsatz mein letzter sein. Das Licht, das durch den Spalt drang, blendete mich nach der endlosen Dunkelheit. Ich kniff die Augen zusammen, hob den Arm zum Schutz und lauschte. Schritte näherten sich. Gleichmäßig, fest, so als gehörten sie jemandem, der das Terrain kannte. Meine Kehle war trocken, als ich die Hand von der Türklinke nahm und mich in eine geduckte Haltung brachte. Die Tür öffnete sich langsam, als würde derjenige auf der anderen Seite absichtlich zögern. Dann stand er vor mir. Ich erkannte ihn sofort. Mein Doppelgänger. Das Gesicht, das meinem glich, nur mit einem Ausdruck von Selbstsicherheit, den ich selbst nie gekannt hatte. Er trug meine Kleidung. Dieselben Schuhe, dieselben kleinen Kratzer an den Händen. Es war, als hätte er sich mein Leben angezogen, wie ein Anzug. Was? Setzte er an, die Stirn gerunzelt. Er schien überrascht, mich zu sehen. In mir kochte eine Wut hoch, die all meine Angst verdrängte. All die Schrecken, die ich durchlitten hatte, das endlose Wandern, die Stimmen, die Spinnenfrau, sie alle waren wegen ihm geschehen. Er hatte mich in den Schrank gestoßen, er hatte mein Leben gestohlen. Ohne nachzudenken, warf ich mich auf ihn. Wir stürzten beide durch den Türrahmen, prallten hart auf den Boden. Er rang, aber ich spürte, dass er nicht auf einen Kampf vorbereitet war. Mit der Kraft reiner Verzweiflung packte ich ihn am Kragen, zog ihn hoch und warf ihn zurück in die Dunkelheit des Schranks. Er stieß einen Laut der Verwirrung aus, dann verschluckte ihn die Schwärze, als hätte sie nur auf ihn gewartet. Sofort schlug ich die Tür zu und drückte meinen Rücken dagegen. Ich zitterte, keuchte, meine Lunge brannte. Hinter mir blieb es still. Kein Klopfen, kein Schrei, kein Kratzen. Nur Stille, so vollkommen, dass sie mir beinahe unheimlich erschien. Langsam hob ich den Kopf und blickte in den Raum. Und mein Herz machte einen Satz. Ich war zurück. Es war unser Schlafzimmer. Der Teppich lag ordentlich vor dem Bett, die Lampe auf dem Nachttisch glomm schwach und die Wanduhr zeigte kurz nach Mitternacht. Alles wirkte vertraut. So vertraut, dass mir Tränen in die Augen stiegen. Meine Beine gaben nach. Ich sank zu Boden, ließ den Kopf gegen die Schranktür fallen und lachte heiser. Ich war zurück. Endlich. Dann wandte ich den Blick zum Bett. Sarah lag dort, zusammengerollt, friedlich schlafend. Ihr Atem ging gleichmäßig und ihre Hände ruhten auf ihrem Bauch. Ich spürte eine Welle von Erleichterung. Alle die Qualen, die ich durchlitten hatte, waren vorbei. Langsam stand ich auf. Meine Glieder schmerzten, doch die Erschöpfung war erträglich im Vergleich zu dem Albtraum, aus dem ich gerade entkommen war. Ich ging zum Bett, setzte mich vorsichtig an die Kante. Für einen Moment starrte ich einfach auf Sarah, auf ihr Gesicht, das so ruhig und friedlich wirkte. "Ich habe es geschafft", flüsterte ich. "Ich bin wieder da." Sie bewegte sich leicht, murmelte etwas im Schlaf, doch wachte nicht auf. Ich legte die Hand auf ihre Schulter, spürte die vertraute Wärme ihrer Haut. Ein Zittern ging durch mich, diesmal nicht aus Angst, sondern aus tiefer Erleichterung. Ich blickte noch einmal zurück zum Schrank. Die Tür war verschlossen, unscheinbar, nichts deutete auf das Grauen hin, das dahinter lauerte. Für einen Augenblick überlegte ich, ob ich ihn vernageln sollte, Bretter davor, Nägel tief ins Holz geschlagen, damit niemand ihn je wieder öffnen konnte. Doch dann schüttelte ich den Kopf. Im Moment wollte ich nur schlafen, vergessen, was passiert war. Morgen konnte ich mich darum kümmern. Morgen konnte ich Maßnahmen ergreifen, um sicherzugehen, dass dieser Albtraum niemals wiederkehrt. Ich legte mich neben Sarah, schloss die Augen und versuchte, meinen Atem zu beruhigen. Doch obwohl mein Körper vor Erschöpfung bebte, wollte der Schlaf nicht kommen. In meinem Kopf hallten noch immer die Stimmen nach, die mich in der Dunkelheit verfolgt hatten. "Schließ dich uns an." Ich öffnete die Augen, drehte den Kopf zur Seite. Sarah lag noch immer reglos neben mir, die Augen geschlossen, das Gesicht entspannt. Ich beobachtete sie eine Weile, suchte in ihren Zügen den Beweis, dass dies wirklich meine Frau war, dass ich wirklich zurückgekehrt war. Alles sah richtig aus. Und doch blieb ein kleiner Rest Zweifel, der mich nicht losließ. Ich zwang mich, die Augen zu schließen, doch mein Herz schlug schneller, als hätte es längst erkannt, was mein Verstand noch nicht wahrhaben wollte. Vielleicht war ich zurückgekehrt. Vielleicht auch nicht. Und irgendwo, tief in meinem Inneren, wusste ich, der Schrank war nicht fertig mit mir. Ich lag still, die Augen geschlossen, doch der Schlaf wollte nicht kommen. Mein Körper war erschöpft, jeder Muskel schmerzte und dennoch hämmerte mein Herz, als stünde ich kurz vor einem erneuten Sturz in die Finsternis. Neben mir atmete Sarah ruhig, gleichmäßig, so wie immer. Ich zwang mich, diesem Rhythmus zu lauschen, als könne er mich beruhigen. "Es ist vorbei", flüsterte ich mir zu. "Ich habe es geschafft." Doch meine Worte wirkten leer in der Dunkelheit. Der Schrank stand wenige Schritte entfernt, unscheinbar, als wäre er nie mehr als ein Möbelstück gewesen. Aber ich wusste, was hinter seiner Tür lauerte. Ich wusste, was er tat, was er verschlang. Er war kein Aufbewahrungsort für Kleidung. Er war ein Tor, ein Schlund, der Realitäten verschob, Menschen verschlang und Doppelgänger freiließ. Trotz aller Müdigkeit öffnete ich die Augen. Ich drehte den Kopf, sah Sarah im schummrigen Licht. Sie hatte sich zu mir gedreht, ihre Hände noch immer auf ihrem Bauch gefaltet. Ich beugte mich zu ihr, berührt von der Vertrautheit dieses Anblicks. Meine Finger streckten sich nach ihrer Wange, streiften ihre Haut. Sie war warm, lebendig. Ihre Lider flatterten. Langsam öffnete sie die Augen. Ein schwaches Lächeln huschte über mein Gesicht, doch es erstarrte im selben Moment, denn das Gesicht, das mir entgegensah, war nicht das meiner Frau. Die Züge waren menschlich, doch fremd. Die Augenfarbe stimmte nicht, das Kinn war kantiger, die Stirn höher. Es war nicht Sarah, es war jemand anderes. Eine Frau, die ich nie zuvor gesehen hatte, deren Gesicht in mein Leben eingebrochen war, als gehörte es hierher. Mein Atem setzte aus, meine Hände zitterten. Wer bist du? Die Frau blinzelte, schien selbst überrascht von meiner Reaktion. Michael, murmelte sie, verschlafen, warum fragst du so etwas? Ihre Stimme war vertraut. Es war Sarahs Stimme. Doch der Klang passte nicht zu dem Gesicht. Es war, als hätte etwas versucht, sie nachzubilden und sei erst im letzten Moment gescheitert. Ich stolperte aus dem Bett, starrte sie an, das Blut rauschte mir in den Ohren. Nein, das bist du nicht. Du bist nicht Sarah. Sie richtete sich auf, setzte sich langsam hin. Die Decke rutschte von ihren Schultern und ihr Bauch wölbte sich wie zuvor. Alles an ihr schien normal, wenn ich nicht auf das Gesicht blickte. Doch es war dieses Gesicht, das alles zerstörte. »Was redest du da?«, fragte sie, und in ihrer Stimme lag Verwirrung. »Ich bin doch hier. Ich war die ganze Zeit bei dir.« Mein Blick glitt zum Schrank. Die Tür war geschlossen, doch ich wusste, dass er nicht abgeschlossen war. Er wartete, geduldig, bereit wieder zu öffnen. Vielleicht hatte ich geglaubt, den Doppelgänger verbannt zu haben, doch in Wahrheit war ich es, der den Platz gestohlen hatte. Vielleicht hatte ich den Falschen weggestoßen, vielleicht war ich nun der Eindringling. Der Gedanke traf mich wie ein Schlag. Ich hatte geglaubt, mein Leben zurückzuerobern, doch vielleicht war es nie meins gewesen. Vielleicht war ich jetzt derjenige, der das Leben eines anderen besaß. Eines Mannes, der irgendwo in der endlosen Schwärze umherirrte, verzweifelt nach einem Ausgang suchend, so wie ich es getan hatte. Ich starrte zurück auf die Frau im Bett. Sie sah mich an und in ihrem Blick lag nun etwas Neues. Misstrauen. Angst. Sie zog die Decke enger um ihren Körper, ihre Augen weiteten sich. »Michael«, sagte sie leise, »du bist anders.« Die Worte schnitten tief in mich hinein. Ich wollte widersprechen, doch ich konnte es nicht. Denn ein Teil von mir wusste längst, dass sie recht hatte. Ich war nicht mehr derselbe. Der Schrank hatte mich verändert. Oder schlimmer noch, er hatte mich ausgetauscht. Ich drehte mich um, starrte erneut auf das Möbelstück. Es stand dort, reglos, als wäre es nur aus Holz gefertigt, nicht mehr. Doch ich wusste es besser. Hinter der Tür lag nicht Ordnung, sondern Chaos. Hinter ihr lauerte kein Ende, nur ein endloses Netz aus Stimmen, Gesichtern und Schrecken. Mein Atem ging flach. Ein Gedanke brannte sich in meinen Verstand. Vielleicht war es nie möglich, zurückzukehren. Vielleicht führte jede Tür in eine neue Wirklichkeit, ähnlich genug, um mich zu täuschen, aber falsch genug, um mich leiden zu lassen. Ich griff nach der Türklinke des Schranks. Meine Finger zitterten, als ich sie berührte. Sie war kühl, fast eisig. Ich wollte sie herunterdrücken, wollte mich vergewissern, dass ich doch noch eine Chance hatte. Aber meine Hand erstarrte. Denn hinter mir sprach die Frau, ihre Stimme noch immer Sarahs, aber mit einem Unterton, der mir das Blut gefrieren ließ. »Schließ dich uns an!« Ich fuhr herum. Ihr Mund war halb geöffnet und aus ihren Lippen drang nicht ein Laut, sondern viele. Es waren meine Stimmen. Dutzende, Hunderte übereinander gelegt, ein Chor, der den Raum füllte. Meine Knie gaben nach. Ich stolperte zurück, die Klinke glitt mir aus den Fingern. Der Schrank stand da, still, geduldig. Und ich wusste, dass er mich erneut verschlingen würde. Oder dass ich am Ende freiwillig hineingehen würde. In diesem Moment begriff ich die Wahrheit. Ich war niemals zurückgekehrt. Ich war gefangen in einem endlosen Kreislauf. Ein Dieb fremder Leben, ein Schatten meiner selbst. Und irgendwo in der Dunkelheit lachten die Stimmen.